guten Morgen. Einige von euch wissen schon, dass ich auf dem Herz hatte, über den Hebräerbrief eine Predigtserie mal zu machen. Und ich finde, es ist ein Brief, wo extrem viel enthält. Und es ist so Christus-zentriert, dass irgendwie jede Predigt am Ende ist über Christus. Und das ist eins von den Sachen, wo ich am meisten liebe an dem Brief. Und bevor wir in den Text, was heute erwartet, gehen, wollte noch einen Rückblick machen, zu was für Themen es schon gab. Und das Erste, was wir angeschaut haben, der erste drei Versen des Hebräerbriefs, war Christus und dass Christus eigentlich die vollkommene Offenbarung Gottes ist. Gott hat sich vollkommen in Christus offenbart. Und das Zweite, wir haben letztes Mal geschaut, dass Christus ist größer als die Engel. Und ich fand es spannend, wenn man weiter auch in der Hebräerbrief geht, auch in der nächsten Passage, es wird immer wieder angegriffen, dass Christus höher als die Engel ist. Und dann letzten Sonntag haben wir ein wenig gesagt, dass heute in der Esoterik, es ist mehr, wo man jetzt zu den Engeln rennen möchte, statt zu Gott, das problematisch sei. Aber ich habe jetzt noch ein wenig mehr nachgedacht, was könnte für uns statt Engel eigentlich da sein, was wir in unserem Leben eigentlich über Jesus, über Gott erstellen. Es kann ein Wunsch sein, ein Traum, unsere Ich, der wir so gern eigentlich nachgehen, unsere Bedürfnisse, wie es mir geht. Wir kommen ganz leicht zu Ich im Zentrum oder auch eine andere Person in unserem Leben. Können wir diesen Platz auch mal unbewusst schenken? Und deswegen ist es wichtig, wie immer im Blick zu haben, Christus ist größer als alles. Und darauf zu achten, was ist für mich das Allerwichtigste im Leben? Und genau darum erzählt eigentlich jeder Schreiber so oft, Christus ist höher als alles. Das ist das eins von den Hauptthemen, wenn nicht das Hauptthema des Hebräerbriefs. Und das ist nicht unsere Textprägung von heute, aber ich wollte nicht weitergehen, bevor ich das auch lese, dass wir ein wenig mehr in den biblischen Kontext der heutigen Passage anschauen dürfen. Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir schon gehört haben. Sonst verfehlen wir noch das Ziel. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachte, war für alle verbindlich. Und jeder, der ungehorsam war und diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Wie viel weniger werden wir die Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? Jesus Christus selbst hat es zuerst bekannt gemacht und es wurde uns von Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört haben. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft beglaubigt. Durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilte. Genau. Also das, was jetzt in den Kapitel 2 erstmal kommt, ist, verfehlt nicht das Ziel. Und es geht nochmal ganz klarer, Christus ist größer als die Engel. Und wenn Christus auf diese Erde kam, um uns die gute Botschaft zu schenken, dass er ist gekommen für unsere Sünde zu sterben, wir müssen das ernst nehmen. Das, was er mit seinem Leben getan hat. Und das ist das Erste, was hier der Verfasser uns klar machen soll. Das, was Jesus getan hat, das, wer Jesus war, das ist nicht leicht zu nehmen. Seine Worte, sein Werk, die sind nicht leicht zu nehmen. Und nachdem er das klar macht, er geht weiter in den Text, in Kapitel 2 und führt uns eigentlich näher zu Gott. Und er sagt uns ganz genau, wer Christus war, ist und bleibt in Ewigkeit. Und ich werde jetzt den Text lesen, Hebräer 2 von Vers 5 bis 18, so hier geblendet. Über die zukünftige Welt, von der wir hier reden, werden keine Engel herrschen. Vielmehr heißt es an einer Stelle der Heiligen Schrift dazu, was sich schon der Mensch dass du an ihn denkst? Und was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Für eine kurze Zeit hast du ihn zwar geringer gemacht als die Engel, aber dann hast du ihn mit Ruhm und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wenn Gott aber seinen Sohn zum Herrschen eingesetzt hat, dann hat er ihm die Herrschaft über alles gegeben, ohne jede Ausnahme. Freilich können wir das jetzt noch nicht im vollen Umfang sehen, aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus wollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Jetzt haben alle einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen, wenn er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Er sagt auch, Gott allein will ich vertrauen. Und weiter, hier bin ich, und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor den Toten gefangen waren. Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt. Ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allen gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und derselbe Versuchung ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in alle Versuchungen helfen. Amen. Es ist heute ein langer Text. Und was ich so spannend immer in der Bibel finde, auch in diesem Text, es steht ganz klar, wer Jesus ist. Und was mir in der letzten Zeit wirklich aufgefallen ist, ist, dass das oftmals unser allergrößtes Problem ist. Wir erkennen nicht mehr ganz, wer Jesus ist. Ich bin jetzt eigentlich auch von der Ausbildung her theoretisch immer noch in einer christlichen Ausbildung. Und trotzdem, wenn ich jetzt oftmals höre, wie wir über Gott und über Jesus reden und denken, kommen mir fast die Tränen. Es kommt irgendwie oftmals der Gedanke, wenn ich ein guter Mensch bin, dann komme ich ja doch in den Himmel, ich habe es verdient. Und ich frage mich, wer sind wir zu definieren, was ein guter Mensch ist? Und wenn das wirklich möglich wäre, wieso ist Jesus auf die Erde gekommen? Wieso hat er sein Leben für uns gegeben? Wieso brauchen wir überhaupt die Bibel, also das ganze Neue Testament eigentlich, von was er für uns getan hat, schreibt? Und genau darum geht es. Wir brauchen ihn. Er ist der, wo wir am meisten brauchen. Und es ist auch spannend, irgendwie mehr und mehr zu beobachten, der Name von Jesus kommt in ganz vielen Religionen vor. Ich habe jetzt eine Kollegin, wo viel eigentlich mit der islamischen, muslimischen Religion sich auseinandergesetzt hat. Sie hat mir gesagt, ja, aber die haben Jesus auch als Prophet in ihrem Koran. Und so viele Bibelgeschichten sind also mit einig, mit was in der Bibel steht, was im Koran steht und so weiter. Ich denke, ja, aber sie erkennen nicht, wer Jesus wirklich ist. Und das ganz genau möchte hier der Verfasser klar machen. Er hat diesen Brief an Juden geschrieben, Judenchristen. Und die waren oft genau mit dem konfrontiert, mit der Frage, wer ist wirklich Jesus? Auch bis heute haben wir viele, wo Jesus nicht erkennen, auch in Israel. als der Retter, als der Messias. Aber das ist nicht nur ein Problem, was in Israel zu finden ist, sondern auch hier. Vielleicht hier im Wallis, es gibt viele, die sagen, ja, Christus ist der Herr und ist Gott, aber als etwas Fernes. Wir müssen ihn als unsere persönliche Retter kennenlernen. Und wir müssen das, was hier steht, als Wahrheit nehmen. Er ist der, der über alles steht. Er ist der wahre Gott. Er ist der, der alles in seinem Hand hält. Deswegen, ich glaube, wenn wir etwas wirklich heute noch brauchen, es ist Jesus Christus. Und zu erkennen, wer er wirklich ist. Und an diese Wahrheit zu halten, egal um welchen Preis. Er hat ein Kreuz für uns getragen, dass wir mit ihm sein können. Und manchmal für uns ist es einfach schwierig, das zu deklarieren, wer er ist, und uns zu ihm zu erkennen. Genau. Weil der Text so lang ist und auch schwierig übersichtlich, ich habe mich entschieden, Versen für Versen zu gehen. Das bedeutet darüber, über die zukünftige Welt, von der wir hier reden, werden keine Engel herrschen. Das wird auch nochmal klar gemacht. Und hier wird eigentlich vom Alten Testament zitiert, vom Psalm 8. Was ist das schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Und genau weil es ein Christenjude geschrieben hat, hat er fast gezeigt, Jesus war immer in der Plan Gottes. Hier geht es auch über Jesus in diesem Text. Der Menschensohn ist Jesus gemeint. Zu Jesus wurde alles zu Füße gelegt. Er wurde für eine bestimmte Zeit, 33 Jahre, als er auf dieser Erde gelebt hat, niedriger als die Engel gemacht. Er hat sich sehr stark erniedrigt, hat unter uns gewohnt. Aber das nimmt nicht seine Göttlichkeit weg, wer er ursprünglich war, sondern es zeigt uns vielmehr seine Demütigkeit und seine Liebe zu uns. Genau diese Erniedrigung, die war in Gottes Plan für eine bestimmte Zeit. Jetzt steht er über uns, er hat die alle Macht und alles in der Hand. Ja. Wir gehen auch weiter in dem Text. Aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Wenn er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Genau, und dann er sagt auch, Gott allein will ich vertrauen. Hier bin ich und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ich mag diesen Text und wie eigentlich das ist ganz genau, was auch in den Evangelien zu finden ist. Die Liebe Gottes für uns. Genau. Und die Ehre, was eigentlich Jesus gehört. Und es steht hier, dass Jesus wurde als Belohnung mit Ruhm und Ehre gekrönt. Aber was ich festgestellt habe, diese Ruhm und Ehre hat ihm eigentlich immer gehört. Und das wird in Hebräer 1, Vers 2 ganz klar gemacht, dass jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Diese Ehre gehört Jesus. Es hat immer Jesus gehört. Und er ist der, der heute über alles herrscht. Weiter, genau wie es fast hier aussteht, ich finde, das ist eine sehr schöne Parallele, Johannes 3,16, eins von den bekanntesten Stellen. Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich oft daran denke, als Jesus am Kreuz war. Er hat dich und mich schon vor seinen Augen gehabt und er wusste jede einzige Sünde, wo wir beginnen werden. Er hat alles von Anfang an gewusst. Und trotzdem, er hat sich für dich und für mich entschieden. Gesagt, ich nehme das Ganze auf mich. In der Zeit, wenn jemand auf der Kreuz gekreuzigt wurde, das auf die Kreuz, hat für die Israeliten vor allem auch bedeutet, dass er verfluchtet sei. Jesus hat das auf sich genommen, sodass wir nicht verfluchtet sein werden, sodass wir Errettung haben, sodass wir mit Gott versöhnt werden. Und für mich ist das so eine Liebe, die nicht verständlich ist. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich in die Freundschaften, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, meine beste Freundin zum Beispiel, dass ich nicht von Anfang an gewusst habe, wann und wie sie mir enttäuschen wird. Weil ich weiß nicht, ob ich dann genauso mit voller Freude gedacht habe, yay, ich habe jetzt eine Freundin, danke Herr. Und auch mit Kindern, man freut sich so fest, dass man ein Kind hat. Ich sehe gerade auch hier die Bettina Aurelia, so herzig, so schön, so ein Geschenk Gottes. Und für jede von uns, an jede von uns hat Gott gedacht, obwohl er die Schwierigkeiten wusste. Wir blenden alle Schwierigkeiten so wie möglich heraus. Und wollen in einer Welt, wenn wir alle Schwierigkeiten vor Augen uns führen, wir sagen, ja, Kinder ist doch schwer, das möchte ich nicht. Es ist zu viel Arbeit, zu viele Nerven, ich kann keine Karriere mehr machen. Und Jesus hat gesagt, egal wie schwer der Preis ist, ich möchte es für dich bezahlen. Und einfach diese Gedanke, diese vollkommene Liebe, ich finde es unbegreiflich, unverständlich. Es ist so weit von was wir grundsätzlich hier auf dieser Erde erleben können. Was der Text sehr deutlich macht, unsere Rettung kommt allein durch Jesus Christus, durch der wahre Messias. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und was ich auch noch bedrücklich finde, es ist nicht nur, dass Jesus sowohl alle unsere Taten gewusst hat, am Kreuz gegangen ist und für uns gelitten hat, sondern im Text steht so klar, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben, Gott allein will ich vertrauen, hier bin ich und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Jesus bekennt sich zu uns. Er nennt uns seine Kinder. Und ich finde, Gott hat eigentlich, oder Jesus, nach meinem Verständnis oftmals jeden Grund eigentlich, um sich zu schämen. Wegen wie wir oftmals leben, wegen unserer Sünden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht sagen, dass ich nie eigentlich das Bedürfnis mal hatte, obwohl es unlogisch und falsch war, mal von Gott wegzurennen. Oder ich habe gesündigt oder das tut weh, ich verstecke mich von Gott genauso wie David oder wie Jonah, der am Ende in dem Bauch von dem Fisch gelandet ist. Und obwohl Jesus das Ganze wusste, er nennt uns seine Kinder. Seine Brüder und Schwestern und bekennt sich zu uns. Meine Frage ist, wie stehen wir in unserem Alltag zu Jesus? Bekennen wir uns auch sofort zu ihm, vor den Menschen? Sagen wir auch, er ist mein Herr, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser. Und ich glaube an ihm, egal was für eine Rückmeldung kommt. Ich habe auch mit jemandem, der nicht gläubig ist, irgendwie geredet. Und wir haben über das Alte Testament und auch die Schöpfung oder wie das Meer geteilt wurde von Mose. Und er hat mir gesagt, Larissa, irgendwie, du merkst, dass das keine Logik hat. Ich glaube, das ist so die Geschichten, mit welchen sich die Christheit, das Christentum auf den Kopf sich gehauen hat. Und irgendwie habe ich gesagt, okay, bis zu einem gewissen Punkt kann ich auch logische Argumente bringen. Aber wir können nicht das Ganze argumentieren, weil deswegen geht es um einen Glauben in die Sachen, wo wir nichts sehen, wo wir nichts spüren. Und mich hat es so, du kannst jetzt über mich lachen, ich kann damit leben und es ist okay, das darfst du, aber an dem, was hier steht, ich halte immer noch fest. Egal, wie du mich jetzt wahrnimmst oder was du über mich denkst. Und das ist für mich, wenn Jesus sich zu mir bekannt gemacht hat und mich seine Schwester, sein Kind, das Kind von Gott genannt hat. Wie viel mehr soll ich mich zu der wahren Gott bekennen, der perfekt ist, der mich geschaffen hat, der alles für mich gegeben hat? Und ich weiß, es ist je nach Situation schwierig. Ich habe auch nicht immer den Mut gehabt, oder auch jetzt, direkt zu sagen, wir haben auch Christen, die unter Verfolgung leben, wo das viel stärker wissen. Wenn ich jetzt mich zu Jesus bekenne, stehe ich zwischen Leben und Tod. Und auch für sie müssen wir beten, wir müssen jeden Tag beten, Jesus, gib mir die Kraft, jeden Tag dich als mein Retter, mein Gott, mein Herr zu erkennen, egal um welchen Preis. Und auch meine Brüder und Schwestern, die in Verfolgung sich befinden, gib ihnen diese Kraft, in jedem Moment auch. Genau. Ja. Und daher geht es noch weiter. Also wir sind die Kinder, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Frucht vor dem Tod gefangen waren. Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt, ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allen gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und derselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Und genau das ist es. Christus hat den Teufel, hat den Tod besiegt. Das Licht leuchtet in der Finsternis und der Finsternis hat sie noch nicht besiegt. Ich weiß nicht, ob ihr mal von Dietrich Bonhoeffer gehört habt. Es gibt jetzt von einem christlichen Studio einen Film über sein Leben. Ich wollte schon letzte Woche schauen und nur... diese Woche kam ich dazu. Er war ein Pastor, der in der Zweiten Weltkrieg in Deutschland gelebt hat. Für eine Zeit ist er auch gegangen, Theologie weiter in Amerika zu studieren, ist zurückgekommen, in der Kirche gegangen. Und das habe ich irgendwie gar nicht gemerkt, wie viel Hitler und das ganze Regime eigentlich in der Kirche kommen wollte. Und hat irgendwie gehört, wie sie am Ende auch der Kaiser, unsere Kaiser als Retter nennen, statt Christus. Er ist aufgestanden und gesagt, das kann nicht sein. Und er hat nur gesehen, wie die Sachen schlimmer und schlimmer werden. Die wollten auch die Bibel ersetzen und statt den 10 Geboten die 12 Geboten machen, wo es eigentlich darum ging, dass du musst deinen Kaiser die Ehren geben, du musst das machen, was dein Kaiser sagt. Und er war teilweise auch, ich wusste nicht, was noch kommt, was zu tun ist in so einem Moment. Er hat schon die Wahrheit gesagt, nachher durfte er nicht mehr so viel predigen. Das kam auf den schwarzen Listen. Und jemand kam zu ihm und hat gesagt, auf was hoffst du noch? Auf was traust du noch? Siehst du nicht die Dunkelheit, in welchem wir leben? Dann hat er genau diese Bibelvers gesagt, dass die Dunkelheit das Licht noch nicht besiegt hat. Und eigentlich, wir sehen mehr als das, das Licht hat die Dunkelheit besiegt. Am Ende, er musste sterben, sie haben ihn umgebracht. Aber wir sehen heute eigentlich, dass Deutschland, die Israeliten, die ganze Verfolgung, was dann stattgefunden hat, von dem befreit wurde. Er hat auch England und andere Kirchen oder so gesagt, bete dafür, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnt. Das war sein Anliegen. Und vielleicht hat er nicht genau gesehen, wie nachher das Licht auch in Deutschland nochmals kam. Aber es ist tatsächlich passiert. Weil Christus den Sieg hatte. Auch über den Kampf. Schon am Kreuz hat er gesiegt. Und auch in unserem Leben, auch als Christen kämpfen wir mit Sünde. Und ich weiß, als ich noch in Rumänien war, ich habe jemanden wirklich gehasst. Der Mann von meiner Mutter. Aber wirklich mit ganzem Herzen irgendwie ich. Ich habe manchmal gesehen, wie er mit meiner Mutter redet. Das hat mir nicht gepasst. Und ich wusste, ich darf eigentlich niemanden hassen. Das ist eine Sünde. Und ich war so in dem gefangen irgendwie. Ich könnte nicht aus dem heraus. Und dann kam auch jemand zu mir und gesagt, Larissa, obwohl ich nichts davon gesagt habe, du weißt, das Hassen ist eine Sünde. Das muss aus deinem Herz heraus. Und ich war, oh wow. Gott hat mir das nochmal persönlich gesagt. Und ich habe angefangen zu beten und gesagt, Herr, das kann ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich angefangen habe, diese Menschen zu hassen. Ich weiß, dass es nicht in deinem Wille ist. Bitte hilf mir. Befreie mir von dieser Sünde, von diesem Hass, wo jetzt mein Herz befangen möchte. Und ich kann heute sagen, ich habe kein Problem mehr mit Hass. Gott hat mich wirklich befreit. Darum geht es, am Kreuz hat er wirklich jede Sünde, jede Schwierigkeit eigentlich besiegt. Und ich weiß nicht, mit was jeder von euch am Kämpfen ist, was für Schwierigkeiten jeder von euch hat, aber ich möchte dich ermutigen. Geh zu Jesus. Sag ihm dein Problem. Sag, Herr, ich sehe in deinem Wort steht, dass du am Kreuz den Tod besiegt hast, dass du die Macht über den Teufel hast, dass du alles besiegt hast. Und ich komme jetzt zu dir als dein Kind und ich bitte dich, hilf mir. Ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte von jeder Angst, jeder mögliche Sünde, jeder Gefangenschaft frei sein, weil in dich habe ich dieses Versprechen. In dir bin ich frei. Auch wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wir müssen daran denken, Jesus hat besiegt. Die Dunkelheit hat nicht über das Licht besiegt und wird es niemals tun. Amen. Genau. Und was ich noch mag, weiter geht es eigentlich um der barmherziger und zuverlässiger Hohepriester. Und ich finde es spannend, wie eigentlich ein... Ja, das ist nochmal, was ich gesagt habe. Dass unsere Rettung kommt allein von Jesus. Durch Jesus sind wir frei, weil er besiegt hat. Und durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt. Weil er genau der wahre Hohepriester ist. Und dann dachte ich mir, okay, wie war der Hohepriester im Alten Testament? Und ich fand es spannend. Also ich habe nur die zwei Versen von 3. Mose jetzt genommen. Zuvor aber muss Aaron, also der Hohepriester, den jüngsten Stier als Sündopfer darbringen, damit er und seine Familie von aller Schuld befreit werden. Dann schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes, bringt das Blut ins Allerheiligste. Also, der ehemalige Hohepriester, was wir im Alten Testament haben, bevor ihn das Allerheiligste gehen dürfte, oder? In dem Tempel gab es das Allerheiligste. Es gab davor auch eine, fällt mir das Wort? Vorhang, danke. Eine Vorhang. Und er dürfte nicht dorthin gehen, in das Allerheilige, die Gegenwart Gottes, bis er nicht selber ein Sündopfer für ihn und seine Familie gebracht hat. dass der Sünd, der Schuld von seinem Leben, erstmal, er musste geheiligt werden. Und erst danach dürfte er noch für das Volk wie Versöhnung tun, eine Sündopfer bringen und in den Allerheiligsten gehen. Und was toll ist, Jesus ist heilig. Er braucht keine Sündopfer für sich. Sonst er selbst hat direkt das Opfer für uns geleistet. Er selbst ist zum Opfer geworden und ein Opfer, das von Ewigkeit zu Ewigkeit gültig ist. Und genau das ist es. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Das finde ich, da war es eigentlich den Vorhang, wo uns trennte, dass wir nicht in das Allerheiligste kommen können. Also Jesus hat nicht nur ein Opfer, was für immer gültig ist, wo keine Voropfer gebracht, sondern er hat den Vorhang, was uns trennte, dass wir nicht in das Allerheiligste dürfen, zerrissen. So dass wir jetzt doch in Kontakt direkt zu Gott kommen können, direkt Zugang zu Gott, der Vater, haben können. Und wir haben auch in Lukas Evangelium, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt, der in uns wohnt. Wir haben auch Paulus, der schreibt, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und der euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also das Tempel, wo der Heilige Geist sich befindet, wo niemand reingehen dürfen, ist in uns jetzt. Der Heilige Geist wohnt in uns. Also was alles am Kreuz geschehen ist, ich finde es unbegreiflich. Wir wurden mit Gott versöhnt. Wir haben Vergebung von allen unseren Sünden erlebt. Wir haben jetzt Zugang zu der Allerheiligen, Allerheiligsten. Der Heilige Geist lebt jetzt in uns. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben jetzt die Erkenntnis, dass wir für eine Ewigkeit mit Gott in der Himmel leben dürfen. Und das ist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das mit der Versöhnung, dass Jesus der Hohepriester ist, das hat mich daran erinnert, wie ich zum Glauben kam. Und da habe ich, eigentlich war schon in der Gemeinde als Kind, und dann so mit 12, 13, ich habe eine Phase gehabt, wo ich Gott ganz vergessen habe. Ich bin auch in der Kirche gegangen, weil es war ja Pflicht. Aber ich hatte keine Ahnung, was dort gesungen wird oder gesagt wird. Auch meine Routine immer, bevor ich schlafen gehe, zum Bett, und die war auch nicht mehr vorhanden. Und einmal stand ich einfach so, Gott, merkt jemand, dass ich so Fan von dir bin? Weil von draußen hat noch alles tiptop ausgesehen. Ich war jeden Sonntag in der Gemeinde. Irgendwie kam ich zu einem Gebetabend, auch nicht unbedingt willig, aber ich dachte, okay, ich möchte lieber keine Diskussionen mehr führen, dann ist es einfacher so. Ich hatte auf beides keine Lust. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich Jesus brauche und was er für mich getan hat. Und es gab auch keine Predigt, gar nichts, es war wirklich Gebet. Und Gott hat mir die Augen aufgetan. Dann habe ich gemerkt, dieser Hohepriester, dieser Jesus, hat wirklich der erste Schritt auch zu mir gemacht, zu meinem Herz. Und genau, dann geht Christus führt uns zu Gott. Er hat mich zu Gott, der Vater, geführt. Und er will jeder von uns zu Gott hören. Und ich weiß nicht, jeder von euch, wo ihr gerade in eurem Glauben steht, der Beziehung zu Jesus. Vielleicht musst ihr nochmal zu Gott mit etwas kommen, ihm etwas an der Füße legen. Oder, was mir auch an dem klar wurde, Christus hat 30 Jahre gelebt und davon 33 Jahre, davon 3 Jahren hat er von allem wirklich gedient, gepredigt, war er wirksam. Das hat die ganze Welt bis heute eigentlich beeindruckt. Er ist bis heute der bekannteste Person der Welt, schon seit 2000 Jahren. Und eins von unseren Aufträgen ist eigentlich, ihm immer ähnlicher zu werden. Und wenn ich das ganze Leben von Jesus schaue, sein Werk, was er am Kreuz getan hat, was er immer gemacht hat, er hat die Menschen näher zu Gott, der Vater, gebracht. Und ich finde, das ist auch unser Auftrag, wenn wir dazu berufen sind, Jesus ähnlicher zu werden. Genau dort, wo wir jeden Tag tätig sind, bei unserem Arbeitsplatz oder auch wenn wir mal einkaufen gehen und alle verschiedene so alltägliche Aufgaben, dass wir probieren, ein Licht zu sein und die Leute doch näher zu Jesus zu führen. Genauso wie er es gemacht hat. Manchmal vielleicht auch weniger durch Wörter und mehr durch Taten, aber es tun. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Herr, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Güte, dass du jeden Tag mit uns bist, dass du unser Retter bist, unser Gott, unser wahre Höhepriester, der mit Gott, der Vater, uns versöhnt hat, dass du uns in der Gemeinschaft mit dem Vater gebracht hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, jeden Tag Licht zu sein, dass wir auch andere Leute über dich erzählen können, dass wir wahres Zeugnis sein können, dass sie merken, da ist anders, etwas ist anders und dass wir dann sagen können, ja, das ist der Jesus Christus, wo in mir lebt, wo mit mir jeden Tag unterwegs ist. Das ist auch vielleicht Sorgen, wo unserem Leben stattfinden, wo wir haben, bitte hilf uns, mit allem zu dir zu kommen, mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unseren Sünden, dass wir zu dir kommen und bei dir Freiheit erleben dürfen. Ich danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, dass du ein Gott bist, der wirkt, der alles in seinem Hand hält und allmächtig ist. Und ich möchte dich loben und preisen und danken, dass du jeden Tag mit uns sein wirst und uns helfen wirst, jeden Tag ähnlicher zu dir zu werden und ein Licht in dieser Welt. Amen.